Ihr Lieben, das ist heute der sechste Sonntag, an dem wir den Gottesdienst per Internet anbieten als Livestream und dann auch bleibend, sodass ihr ihn euch angucken könnt zu jeder Zeit. Du kannst also diesen Gottesdienst mitfeiern, wann du willst und wo du willst. Und du kannst reagieren, wie du willst. Du kannst angezogen sein, wie du möchtest. Kannst tun und lassen, was du willst, während du diesen Gottesdienst verfolgst. Und daran könnte man sich doch gewöhnen. Die Frage ist, was bringt es eigentlich, wenn ich das doch so erleben kann, was bringt es eigentlich, sich auf den Weg zu machen, um in einen Gottesdienst zu gehen, um in die Kirche zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, um das live zu erleben? Was bringt das? Nun, ich habe einmal eine kleine Umfrage gemacht und habe die Leute gefragt, wie ist es für euch? Was bringt euch das, wenn ihr in den Gottesdienst geht am Sonntagmorgen? Und ich habe einige Antworten gekriegt, sehr ehrliche Antworten, und ein paar davon möchte ich euch vorstellen. Also jemand hat gesagt, wenn ich die Gemeinschaft mit anderen Christen erlebe, wenn ich sehe, dass wir hier mehrere Leute zusammen sind, die gemeinsam Gott loben, dann ermutigt mich das, weil ich etwa an meiner Arbeitsstelle oder an anderen Orten mich oft alleine fühle. Und hier spüre ich, ich gehöre zu einer Gemeinschaft, ich bin nicht der Einzige, der diesen Glauben hat. Einige haben auch zurückgemeldet, was sie besonders ermutigt oder ihnen besonders gut tut, ist das gemeinsame Singen, das gemeinsame Loben, der Lobpreis, wie wir oft sagen, zu Gott hin. Dass das, wenn man das zusammentut, gemeinsam macht, zu Gott singt und das mit einem Herzen tut, dann ist das was Besonderes. Und manch einer hat gesagt, das macht etwas mit mir. Das ist wirklich etwas anderes, als wenn ich jetzt hier in meinem Kämmerchen alleine mitsinge. Jemand anders hat gesagt, die Gespräche, die Begegnung, das ist etwas, was mir fehlt, was mir sehr gut tut. Und wir nehmen uns ja hier bewusst eben die Zeit der Gemeinschaft. Und da kann man sich austauschen, sich unterhalten und miteinander reden. Und einige haben zurückgemeldet, das fehlt mir, diese Art von Gemeinschaft. Und jemand schrieb auch, es gibt jemanden in eurer Gemeinde, eine Frau, die jeden Sonntag für mich betet, nach dem Gottesdienst. Und dieses Gebet ist etwas, was mir Kraft gibt, was ich brauche für meinen Alltag. Das Gebet füreinander. Andere erfahren, dass sie hier im Gottesdienst das Abendmahl feiern können. Und es heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Du kannst digital das Abendmahl nicht schmecken. Das funktioniert noch nicht. Du kannst es aber im Gottesdienst feiern und real erfahren, erleben, dass Christus für dich gestorben und auferstanden ist und dass seine Barmherzigkeit dir gilt. Und das kannst du nur real in der Kirche, im Gottesdienst erfahren. Das sind so ein paar Punkte, die Leute genannt haben. Es gab aber auch andere Stimmen. Es gab auch so dieses Empfinden, auch Mensch, wenn ich hier hinkomme am Sonntagmorgen, mich nimmt sowieso niemand wahr. Also es interessiert doch kein Schwein, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin und ich werde kaum angesprochen. Was soll ich dann also hier? Also ist das Gegenteil von diesem Gemeinschaftserleben. Dass auch Menschen durch die Lappen gehen können, nicht wahrgenommen werden und die dann sagen, ja, warum mich dann da aufraffen und da hingehen. Oder ich weiß von Eltern mit kleineren Kindern, die sagen, ey, das ist nur ein Stress für mich. Ja, ich muss irgendwie die Kinder bändigen und die laufen dann da rum und dann guckt vielleicht jemand schief und dann, ja, dann gehen die in den Kindergottesdienst, aber wer weiß, ob die da bleiben und dann haben die nachher keinen Bock und überhaupt, bis wir mal aufgebrochen sind und dann pünktlich zu kommen, das ist alles ein Riesentheater. Und für manche Eltern jetzt mit kleinen Kindern ist das einfach sehr, sehr stressig. Und dann überlegt man sich umso mehr, was habe ich davon? Was ist der Mehrwert, wenn ich in einen Gottesdienst fahre? Und die Zeit, wo der Gottesdienstbesuch noch eine Sonntagspflicht war, ein stiller und stummer Gehorsam, weil man das einfach so machte, diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Niemand wird dazu mehr genötigt, das gezwungen zu tun, weil sonst die Nachbarn reden würden und weil man sich das so gehört. Und das heißt, heutzutage sind die Menschen am Sonntagmorgen an dem Ort, der ihnen wichtig ist. Ob das im Bett ist oder auf Wanderschaft oder beim Bäcker oder im Gottesdienst. Sie sind an dem Ort, der ihnen wichtig ist, und das ist doch gut so. Die Frage ist, ob der Gottesdienst auch ein wichtiger Ort sein kann, bei dem es sich lohnt, dorthin zu gehen. Also, manche freuen sich auf den Gottesdienst in ihrer Gemeinde, in der Kirche, anderen fehlt eigentlich nichts. Ich möchte euch einige Zeilen vorlesen von einem Mann, der geradezu wild darauf war, wieder in das Haus Gottes gehen zu dürfen und der sich danach verzehrt hat, das endlich wieder tun zu dürfen. Das sind Verse aus dem Psalm 84. Und es heißt dort: Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe hat ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei deinen Altären. Du allmächtiger Herr, mein König und mein Gott, glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle, die, deren Herzen erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen, und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenke mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn, sagt hier jemand. Und dieser Psalm ist ein Wallfahrtslied. Da sind also Gläubige gepilgert zum Heiligtum, zum Haus Gottes, nach Jerusalem, um dort im Tempel Gottesdienst zu feiern. Und auf ihrem gemeinsamen Pilgerweg haben sie Lieder angestimmt. Und sie haben gemeinsam gesungen. Und dieser Psalm hier ist ein solches Lied. Und es heißt in der Psalmüberschrift: Er ist auf beschwingte Weise zu begleiten. Auf beschwingte Weise zu begleiten. Da wäre ich gerne einmal dabei gewesen. So hat man also diese Lieder gesungen und man war auf dem Weg in das Haus Gottes. Und er verzehrt sich danach. Warum eigentlich? Warum ist er so scharf darauf, endlich in den Tempel zu kommen? Nun, weil er dort dem lebendigen Gott begegnet. Und zwar in besonders tiefer Weise. Weil er dort Gott begegnet. Und es ist diese Begegnung, nach der er sich sehnt. Und diese Begegnung, sie ist dort realer, greifbarer für ihn als an anderen Orten. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ich möchte ein Beispiel geben mit, oder einen Vergleich eher. Ich komme ja aus der Nähe des Ruhrgebietes und wir haben ein paar Jahre im Ruhrgebiet gewohnt. Und wie ihr wisst, hat diese Region über viele Jahre gelebt von der Kohle, die man dort gefördert hat. Wir haben südlich des Ruhrgebietes gewohnt, also in der Ecke Witten, Hattingen, Bochum. Und das ist sehr interessant. Es gibt in Witten eine Stelle, da sind die Kohleflöze so hoch, so nah an der Erdoberfläche, dass du die fast mit der Hand ausgraben kannst. Und der Legende nach gibt es eine Stelle in Witten, im Muttental ist das, da heißt es, dass jemand vor vielen, vielen Jahren dann Feuerchen angemacht hat und dann hat er sich gewundert, dass das Feuer nicht mehr ausging. Und dass das brannte und brannte und brannte und auf dieser Weise hat er dann die Kohle entdeckt und der Boden dort, der sieht aus wie ein Schweizer Käse, weil du musst nicht besonders tief graben, sie ist da greifbar. Das ist aber nur an dieser Stelle, in dieser Region so, je nördlicher man geht, umso tiefer gehen die Kohleflöze und je tiefer musst du graben, um noch an Kohle zu kommen. Das heißt, bei den Zechen im Ruhrgebiet, je nördlicher sie liegen, umso tiefer musstest du runter. Dort an der Stelle aber war die Kohle zum Greifen nah. Was meinst du? Gibt es auch im Reich Gottes solche Orte? Gibt es Orte, an denen die Gegenwart Gottes zum Greifen nah ist, spürbarer als an anderen Orten? Ich persönlich glaube, dass es so etwas gibt. Also ich meine, das auch selbst erfahren zu haben, dass es so etwas gibt. Ich erinnere mich, ich war vor vielen Jahren einmal im Schneewindhaus. Das ist ein geistliches Haus, ein Rüstzentrum und eine Kommunität in Schönebeck an der Elbe, in der Nähe von Magdeburg. Das ist viele Jahre her, aber ich erinnere mich daran, denn das war für mich ein Ort, an dem Gottes Gegenwart in besonderer Weise spürbar war. Wenn du diese Gegend betreten hast, wenn du dort Gottesdienst gefeiert hast, wenn du da warst, das ist schwer zu beschreiben. Die Bibel sagt ja, Gottes Gegenwart im Alten Testament, das ist seine Kavod, sein Glanz, seine Herrlichkeit oder man kann auch sagen seine Schwere, Gottes Gewicht. Und es gibt manchmal Orte, Situationen, in denen diese Gegenwart Gottes spürbar ist und in denen du merkst, Gott ist hier, das ist ein besonderer Ort. Und so habe ich das empfunden damals an diesem Ort. Nun, wenn es das wirklich gibt, wenn es Orte gibt, an denen Gott besonders nah ist und erfahrbar, dann kann man sich fragen, woran liegt es denn? Warum ist es an diesem Ort so und an einem anderen Ort nicht? Was ist da der Schlüssel dahinter sozusagen? Manch einer könnte vielleicht vermuten, also das liegt an der Geografie, an der Lage des Ortes. So könntest du sagen, ja, ist doch klar, dass eine Kirche oder ein Gottesdienstort im frommen Baden-Württemberg, da ist Gott doch näher als im entkirchlichten Berlin. Aber das glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass es eine Frage der Geografie ist. Ein anderer Ansatz wäre zu sagen, das liegt an der Architektur des Gebäudes. Also, wenn ein Gotteshaus besonders sakral gestaltet ist, mit Kreuz und Fenstern, und dann ist es doch klar, dass Gott da gegenwärtiger ist, als in so einem, ja, zum Beispiel in so einer Freikirche, wo alles quadratisch praktisch gut ist, kalvinistisch blank sozusagen. Mir persönlich liegen die künstlerischen Elemente sehr, also bunte Fenster, Kreuze, Bilder, die etwas ausdrücken, weil ich nicht nur ein Mensch bin, der hören will, sondern sehen und fühlen und schmecken. Ich mag das sehr und manchmal fehlt mir das. Ich liebe zum Beispiel unser Kreuz hier. Das hat eine ganz, ganz große Bedeutung für mich. Ich mag das sehr. Aber ich denke auch nicht, dass Gott sich an sakrale Gebäude bindet. Als der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, da hat Salomo gesagt, bei der Einweihung dieses Tempels hat er gebetet, du Herr wohnst nicht in Häusern, die von Händen gemacht sind. Dafür bist du viel zu groß. Unsere Gebäude und seien sie noch so schmuckvoll, sie können dich doch nicht fassen. Nun, ich denke, dass es ein anderes Geheimnis ist oder ein anderer Schlüssel ist, warum an manchen Orten Gott so spürbar, erfahrbar ist, gegenwärtig ist. Meine Interpretation oder mein Lösungsansatz ist, das liegt an der leidenschaftlichen Hingabe der Menschen, die dort versammelt sind. Daran liegt das. Dass da, wenn Menschen an einem Ort zusammenkommen, die sich voller Sehnsucht nach Gott ausstrecken, die mit einem Herzen, mit einer Stimme zu Gott rufen, um ihn zu ehren, um ihn zu loben, wenn Menschen zusammenkommen, die gemeinsam als Bettler vor Gott treten und sagen, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison, erbarm dich über uns. Wir suchen dich, wir sehnen uns nach dir. Und wenn sie dies gemeinsam tun und eine solche Hingabe nach Gott da ist, dieser Herzenswunsch, ihm zu begegnen, dann verändert das etwas. So war es übrigens auch in dem Haus, wo ich war, in diesem Schneewindhaus. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe gesehen, dass dieses Haus eine ganz, ganz lange Tradition hat, auch der Leitung dort, des Leiters, von Menschen, die von dieser Sehnsucht erfüllt waren, von der Sehnsucht nach Erweckung. Und dass dieses Haus schon immer ein Haus des Gebetes gewesen ist, des Hörens auf Gott. Und das prägt ein solches Haus. Und das meine ich, gespürt zu haben. Also, die Hingabe an Gott, die Leidenschaft, ihm begegnen zu wollen, darauf denke ich, das ist es, was so einen Ort zu einem ganz besonderen Ort macht. Und mir kam eine Geschichte in den Sinn, die ich vor vielen, vielen Jahren gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr noch wo, habe sie gar nicht mehr gefunden, aber das hat sich mir eingeprägt. Das ist eine ganz einfache Begebenheit, Max Lucado erzählt das, also in einem seiner Andachtsbücher. Er spricht von einem Flugzeug, einem Flug, ganz normale Flugreise, sagen wir so 200 Fluggäste. Und für die meisten dieser Fluggäste ist das Business as usual, also ganz gewöhnlicher Flug. Die setzen dich da hin, schauen vielleicht kurz mal raus, wenn sie einen Fensterplatz haben, und dann war's das. Aber, Lucado sagt, da ist ein kleiner Junge. Für den ist es kein gewöhnlicher Flug. Warum nicht? Weil er schon von Anfang an, bevor er überhaupt eingestiegen ist, die Sehnsucht hat, den Piloten zu sehen. Ins Cockpit zu dürfen. Etwas, was ja heute gar nicht mehr möglich ist. Und dieser Junge ist so von dieser Sehnsucht beseelt, erfüllt, dass er die Stewardessen anquatscht und bittet und bettelt, so lange bis die sagen, okay, wir fragen einmal, ob das möglich ist. Und so wird er tatsächlich nach vorne geführt, ins Cockpit und kann dem Piloten begegnen. Und das war sein größter Wunsch. Und Lucado sagt, das macht einen Unterschied. Du kannst natürlich einen Gottesdienst besuchen, so wie du so ein Flugzeug besteigst. Und sagst, ey, das ist eine ganz gewöhnliche Geschichte, mache ich jede Woche und läuft weiter nichts. Oder du kommst mit der Sehnsucht, dem Captain zu begegnen. Du kommst mit der Sehnsucht, dass du sagst, Herr, ich brauche das, ich suche dich und danach sehne ich mich. What you get is what you expect. Was du bekommst, ist das, wonach du dich ausstreckst, wonach du dich sehnst. Also, so in der Quintessenz, im Gottesdienst zu sein und ihn mit anderen gemeinsam zu erleben, das ist auf jeden Fall mehr als das Erleben digital, wenn du alleine vor deinem Smartphone oder deinem PC sitzt. Das hat zunächst mal gar nichts Geistliches. Das ist immer so, wenn man gemeinsam zusammenkommt. Also ich bin ja ein ausgesprochener Fan der Fußball-Bundesliga. Und man kann jetzt überlegen, ist das richtig, ist das falsch, ob die dann bald wieder anfängt, Mitte Mai. Aber wenn, dann werden es nur Geisterspiele sein, die man am Fernsehen verfolgen kann. Aber ich kann euch sagen, im Stadion zu stehen und ein solches Spiel gemeinsam mit den Fans live zu erleben, ist etwas ganz anderes, als vor dem Fernseher zu sitzen. Denn da bist du mit Leuten zusammen, die kennst du überhaupt nicht, aber mit einer Stimme feuerst du gemeinsam deinen Verein an und gehst durch alle Höhen und Tiefen und gehst freudig oder verzweifelt nach Hause, was weiß ich. Jedenfalls, dieses Erleben ist ein ganz anderes als das zu Hause vor dem Fernseher. Wenn man so zusammenkommt, man sagt, das Ganze, was da entsteht, ist mehr als die Summe seiner Teile. Und so ist es auch im Gottesdienst. Das Ganze, was da entsteht, wenn eine Gemeinde gemeinsam Gott lobt, wenn sie gemeinsam Gebete spricht, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Das gilt nicht nur für den Gottesdienst, sondern auch für andere Versammlungen. Hinzu kommt aber im Gottesdienst, dass du dort in besonderer Weise die Gegenwart Gottes erfahren kannst. Du kannst es auch, Gott sei Dank, außerhalb des Gottesdienstes. Und es gibt Menschen, die können gar nicht in den Gottesdienst kommen, weil sie zu gebrechlich sind oder zu krank sind. Ja, haben die dann keinen Zugang zu Gott? Natürlich haben sie den. Gott ist diesen Menschen besonders nah. Aber du hast hier im Haus Gottes die Möglichkeit, Gott zu begegnen, nochmal in einer ganz besonderen Form. Und ich finde, davon lebt doch unser Glaube, oder? Von der Begegnung mit Gott. Wir möchten doch davon lebt doch der Glaube, dass ich dem Auferstandenen begegne. Nicht nur, dass ich Wissen fülle in meinem Kopf über ihn. Glaube ist doch nicht alleine Wissen, Anhäufung von Glaubensbekenntnissen oder theologischen Sätzen, sondern der Glaube sehnt sich doch nach Erfahrung, nach Begegnung. Und das braucht er und davon lebt er, so wie die Emmaus-Jünger, die dem Auferstandenen begegnet sind, auf ihrem Weg, als die schon wieder nach Hause wollten und traurig waren und verzweifelt waren. Aber dann sind sie dem Auferstandenen begegnet und sind umgekehrt. Und das hat ihnen Mut gegeben und Kraft gegeben, diese Begegnung. Und darum ist es das wert, in einen Gottesdienst zu gehen. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt und auch den möchte ich hier noch anführen. Dieser zweite Aspekt lautet, du kommst nicht nur in den Gottesdienst, um zu nehmen, sondern um zu geben. Um zu geben. Dieser Gedanke, ich vermute mal, das ist uns eher fremd. Also wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann fragst du dich ja, was habe ich davon? Was habe ich davon? So bin ich ja selbst jetzt daran gegangen an die ganze Geschichte. Du kannst aber auch anders fragen, wenn ich in den Gottesdienst gehe, was haben andere davon? Was haben andere davon, wenn ich das tue? Du kommst nicht nur in den Gottesdienst, um zu nehmen, sondern auch um zu geben. Und zunächst einmal, zuallererst, geht es darum, dass du Gott die Ehre gibst, die ihm gebührt. Und das bringst du zum Ausdruck in eben einer solchen Feier, einer gottesdienstlichen Feier in deiner Kirche oder Gemeinde. Du gibst Gott die Ehre, die ihm gebührt. Du bist es, der Gott dient, der ihn lobt und ihm dankt. Und es heißt hier im Psalm 84 in unserem Psalm, mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Also, um das sehr salopp zu formulieren, der allmächtige Gott hat es allemal verdient, dass wir unseren Hintern hochkriegen und uns in den Gottesdienst bewegen. Weil er uns alles gibt in unserem Leben. Weil die Wunder der Schöpfung, die wir erleben, sie sind von ihm gemacht. Unsere Arbeitskraft, die wir haben, mit der wir Dinge erwirtschaften, sie ist geschenkt von Gott. Die Beziehungen, in denen wir leben, alles, was wir an Essen und Trinken und Versorgung haben. Gott ist so gut zu uns. Ganz zu schweigen von den geistlichen Segnungen, die dir, wenn du das in deinem Leben angenommen hast, als Christ erfährst, dass du Gemeinschaft hast mit Gott, mit ihm reden kannst, auf ihn vertrauen kannst, mit ihm leben darfst, das ist Gnade. Das ist ein Geschenk, das hast du dir ja nicht erarbeitet. Gott hat es allemal verdient, dass wir uns auf den Weg machen, um ihn zu ehren und ihn zu loben und ihm zu dienen. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Du bist wichtig, um den anderen Geschwistern etwas zu geben. Du bist wichtig, um für andere eine Rolle zu spielen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, auch Christen gibt, die kämen niemals auf den Gedanken. Du kämst nie auf den Gedanken, ich bin wichtig, um anderen etwas zu geben. Aber das bist du. Und du hast etwas zu geben für andere. Darum ist es nicht nur für dich wichtig, ob du die Gemeinschaft suchst mit anderen Christen, sondern es ist für die anderen ebenso wichtig, ob du die Gemeinschaft suchst mit ihnen. Ich möchte uns, was den Gottesdienst betrifft, noch einen spannenden Vers lesen, und zwar aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 26. Der Apostel Paulus setzt sich dort insgesamt mit den Geistesgaben in der Gemeinde auseinander und damit, welche Geistesgaben in einem Gottesdienst, ich sag mal, sinnvoller sind und welche weniger sinnvoll sind, welche mehr zur Ehre Gottes dienen und welche weniger. Und in dieser ganzen Diskussion sagt er den folgenden Satz über solche Gottesdienste. Er sagt: Was ergibt sich aus alledem für eure Zusammenkünfte, liebe Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat. Oder ein Gebet, etwa in einer von Gott eingegebenen Sprache, oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Modell von Gottesdienst. Das heißt, es steht jedem frei, etwas dazu beizutragen. Und ich denke, dass wir das eigentlich kaum noch kennen oder immer weniger kennen, weil unsere Gottesdienste mehr in die Richtung gehen, ja, einer Theatervorstellung. Etwas, wo ich mich hinsetze und zuhöre und mir das Ganze anschaue, ob das auch so okay ist. Man konsumiert das mehr. Man ist selbst nicht aktiv Teil des Ganzen. Manche Christen wählen auch so ihre Kirche aus. Die gehen praktisch umher und schauen, wo wird mir die beste Theatervorstellung geliefert? Welcher Gottesdienst gefällt mir jetzt hier am besten, wenn ich ihn konsumiere? Doch die Bibel hat eine völlig andere Vorstellung von Kirche, von Gemeinde. Eine völlig andere. Paulus sagt, die Gemeinde ist ein Körper, ist ein Leib und du bist ein Teil daran. Egal, ob nun das Auge, die Nase, der Daumen, der Zeh, was immer auch, du bist ein Teil dieses Körpers und deshalb bist du wichtig für andere und du kannst nicht ersetzt werden. Du hast eine Aufgabe, so wie jeder Körperteil eine Aufgabe hat. Du bist wichtig und du bist auch wichtig in der Gemeinschaft der Christen. Du bist wichtig im Gottesdienst, weil du anderen was zu geben hast. Ganz ehrlich, ich vermute mal, viele, viele von euch, du bist vielleicht nie auf diesen Gedanken gekommen, oder? Versuch das überhaupt mal zuzulassen. Versuch das mal zu denken, dass du in den Gottesdienst gehst oder die Gemeinschaft mit Christen suchst, vielleicht in einem Hauskreis, weil du anderen etwas zu geben hast. Weil du ein Gebet für sie sprechen kannst oder mit ihnen betest. Weil du Menschen ermutigen kannst. Weil du aus deinem Leben berichten kannst, wir sagen oft Zeugnis geben kannst, weil du Menschen in den Arm nehmen und trösten kannst, weil du Menschen segnen kannst, weil du Menschen zum Essen einladen kannst, einfach für sie da sein kannst. Was immer es ist, du hast Bedeutung für andere. Ich komme zum Schluss. Es gibt hier noch einen lustigen Vers, wenn man so will, im Psalm 84 geht es weiter. In Vers 11, da betet er: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Das finde ich einen krassen Vers. Er sagt, und wenn das rammelvoll ist und ich komme nicht mehr rein und ich stehe nur an der Türschwelle und ich sehe nicht richtig und ich höre nur mit halbem Ohr, also lieber an der Türschwelle meiner Kirche stehen, als irgendwo mittendrin sein, wo Gott nicht gegenwärtig ist. Denn es ist die Gegenwart Gottes, nach der ich mich sehne. Nun, das könnte passieren, wenn jetzt Kirchen wieder öffnen am nächsten Sonntag, denn es gibt bestimmte Auflagen, es müssen diese 2 Meter Abstand sein und deshalb kann man nur begrenzt Stühle stellen. Auch wir hier haben um die 40 Stühle gestellt und normalerweise kommen auch so ungefähr so viele Leute in den Gottesdienst. Aber sollten das einmal mehr werden, dann bekommt der Letzte vielleicht eher nur einen Platz an der Türschwelle. Sprich, wir müssten im Foyer noch Stühle aufstellen. Und diese Situation könnt ihr euch so vorstellen, dass er hier sagt, also das ist mir wurscht, lieber sitze ich an der Türschwelle und bekomme das noch mit, als irgendwo zu sein, wo Gott nicht ist. Denn ich sehne mich nach seiner Gegenwart. Das wollte ich weitergeben, warum es Sinn macht, einen Gottesdienst zu besuchen, in deine Kirche zu gehen. Ab nächsten Sonntag ist das wieder möglich. Ich kann auch verstehen, wenn Leute zu Hause bleiben. Ich kann sehr gut verstehen, wenn du zur Risikogruppe gehörst und wenn du dir sagst, nee, also das mache ich jetzt nicht. Es geht mir hier nicht darum, Druck aufzubauen und das müsste man jetzt als frommer Christ, sondern Leidenschaft zu wecken für das, was Gottesdienst sein kann und was er sein will. Ein Fest in der Gegenwart Gottes. Und ich freue mich auf den Sonntag, wo wir dieses Fest wieder gemeinsam feiern.